Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hat aus gutem Grund einer Mutter den Kinderwagen die Treppe hochträgt, wenn er einem anderen Verkehrsteilnehmer bei einer Panne hilft, wenn er einem älteren Menschen in der Straßenbahn seinen Sitzplatz anbietet, ist das alles Zivilcourage oder ist das keine? Wir haben bei den Einsendungen zum Schreibwettbewerb festgestellt, dass die Autoren und auch wir als Jury selbst so einige Probleme mit dem Begriff hatten. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann jemand Zivilcourage übt und wann nicht. Aus diesem Grund haben wir dem Buch einen vierseitigen Artikel des Dresdner Politikwissenschaftlers Werner Patzelt vorangestellt, der sehr schön und auch sehr vergnüglich zu lesen ist. Und aus diesem kleinen Beitrag möchte ich Ihnen einige Sätze kurz vorlesen. Courage, aus dem Französischen kommend, heißt auf Deutsch Mut. Der besteht darin, zwar Angst zu haben, doch diese Angst zu überwinden. Eben das unterscheidet Mut von Blindheit oder Fühllosigkeit, von Verwegenheit oder Waghalsigkeit. Mut führt nämlich trotz Angst vom Nichtstun zum Handeln oder umgekehrt vom Mitmachen zum sich verweigern. Mut braucht es also, wann immer es gute Gründe dafür gibt, sogar dann etwas zu tun oder zu unterlassen, wenn man sich dadurch wissentlich in eine unsichere, unangenehme, ja gefährliche Lage begibt. Einspruch und Widerspruch, Eingreifen oder demonstratives Sich-Entziehen sind stets dann eigentlich geboten, wenn ein Mitmensch mit Worten oder Taten angegriffen wird, wenn an die Stelle von Argumenten Drohungen gesetzt werden oder wenn das Sich-Einfügen in bestehende Rollenmuster solche Strukturen verstetigt, die Ungerechtigkeit bewirken. Neben mir sitzen zwei Herren, die an diesem Lesebuch mitgewirkt haben. Zu meiner Rechten Dr. Hans-Jürgen Sievers. Herr Sievers ist Jahrgang 1943. Er ist in Brandenburg geboren. Er hat zunächst eine Lehre als Mechaniker absolviert und dann über den zweiten Bildungsweg Theologie studiert. Er ist also Pfarrer. Er war zunächst 7 Jahre lang Pfarrer in der Uckermark und dann seit Herbst 1974 Pfarrer an der evangelisch-reformierten Kirche hier in Leipzig. Das ist diese große Kirche, die am Ring steht und die jeder Leipziger gut kennt, jedenfalls von außen. Pfarrer Sievers war während der Friedlichen Revolution sehr aktiv. Er hat dann auch von Januar bis Mai 1990 den runden Tisch der Stadt Leipzig mit moderiert. Mit 54 Jahren hat er schließlich noch hier in Leipzig im Fach Kirchengeschichte seinen Doktor gemacht und seit 2005 ist er im Ruhestand. Mit dem Beitrag, den er uns für dieses Buch eingeschickt hat, hat er einen ersten Preis bekommen. Dieser Beitrag spielt, und das ist jetzt Lokalkolorit für die Leipziger Buchmesse, hier in Leipzig am 9. Oktober 1989. Und wir hören jetzt einiges aus diesem Beitrag, nicht den ganzen, er liest ein paar Abschnitte daraus vor.
Vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin 31 Jahre lang dort Gemeindepfarrer gewesen, an der großen Kirche, direkt wo die große Haltestelle ist. Und wir sind ja die Kirche gewesen, die 1989 am dichtesten an den Demonstrationen dran war. Bei uns konnte man anfassen, wenn es vorbeiging. Und ich schreibe also über diesen Tag. Und ich schreibe, was haben Sie denn gedacht, als die beiden bei Ihnen vor der Tür standen? So bin ich oft gefragt worden bei Podiumsgesprächen, im Radio oder hin und wieder durfte ich denn auch mal im Fernsehen darüber erzählen, was wir denn da gedacht hatten. Der 9. Oktober war für uns aufregend. Um 17 Uhr sollte bei uns in der Kirche eins der Friedensgebete sein von insgesamt 4 Kirchen. Und ich hatte die Predigt übernommen und wollte nun, die ganze Zeit habe ich überlegt, wie kann ich eigentlich Gemeindeglieder motivieren und ihnen Mut machen, dass sie eben nicht nach Hause gehen, sondern dass sie auf die Straße gehen und dass wir was ändern. Aber was würde das alles nützen, wenn es außerhalb von Leipzig nicht bekannt würde? Ich war sehr orientiert an Martin Luther King und von ihm weiß man, dass alles, was da gemacht wurde in Amerika, immer vor dem Fernsehen und vor der Presse passierte. Aber wer sollte bei uns berichten? Und um 17 Uhr stand ich in der völlig überfüllten Kirche. Also ich kann nur sagen, das müssen Sie mal erleben. Also wir haben 500 Plätze. Es waren etwa 1800 da, wie der Staatssicherheitsdienst geschätzt hatte. Und eine atemlose Stille. Und dann treten Sie ans Pult und jetzt sagen Sie was. Was nur meine Frau und ich und unsere Familie wusste, dass in der gleichen Zeit oben auf dem Kirchturm Fernsehleute saßen, die alles filmen sollten. Gegen 14 Uhr hat es bei uns an der Tür geklingelt und 2 junge Männer, sehr verwegend aussehend, mit Fernsehkamera und Fotoapparaten, die sie in Plastiktüten versteckt hatten, haben gefragt, ob ich sie auf den Turm lassen würde, haben sich ein bisschen vorgestellt. Ich habe nicht nach dem Namen gefragt, weil ich dachte, wenn es jetzt kritisch wird, ich kann keinen verraten, den ich nicht kenne. Und mir war aber klar, als die beiden fragten, wenn es heute zur Demo kommt, und das war eigentlich klar, und sollte es zur Gewalt kommen, dann ist es wichtig, dass davon auch berichtet wird und möglichst also überall in der Welt. Dadurch kann sich vielleicht was ändern. Es hat alles gut geklappt. Ich überspringe den großen Teil abends gegen 10. Die waren noch lange bei uns in der Wohnung, weil sie Angst hatten, auf die Straße zu gehen, weil sie Angst hatten, sie wären da weggefangen. Abends um 10 oder nach 10, ein Sohn ging auf runter und guckte und sagte, unten ist keiner, alles frei. Da sind die beiden verschwunden und wir saßen auf dem Sofa und guckten uns an und dachten, die sind weg und wir sind da. Was wird jetzt passieren? Die sind im Dunkeln nach Berlin weggefahren und wenn das im Fernsehen kommen wird, ist es ja für Fachleute eine Frage von Minuten oder Sekunden rauszukriegen, davon wo sind denn die Bilder gemacht. Also ich kann nur sagen, an dem Moment hatten wir doch so ein wenig flaues Gefühl im Magen. 20 nach 10 klingelt es an der Haustür und wir haben gedacht, also das ging aber schnell. Die haben sie draußen weggefangen und jetzt holen sie uns. Aber da standen bloß 3 Jugendliche vor der Tür und sagten, die Eltern haben uns verboten, zur Demo zu gehen. Können wir mal noch fragen, wie alles gelaufen ist? Sie waren nicht die Einzigen. Wir hatten auch noch eine Reihe Fotografen, die sich reingeschlichen haben bei uns und gute Positionen hatten, weil wir so günstig lagen. Sie merken, ich würde gerne noch mehr erzählen. Ich lese bloß noch die letzten 3 Sätze. Wie gut, dass so viele aktiv gewesen sind in jenen Tagen. Ich bin allen sehr dankbar, die mitgeholfen haben, friedliche Veränderungen in unserem Land zu erreichen. Ob sie nun in der Kirche zum Friedensgebet waren, an den Demonstrationen teilnahmen oder vom Turm filmten und fotografierten.
Herr Sievers, Sie haben in Ihrem langen Berufsleben mit Sicherheit sehr viel Zivilcourage erlebt, aber auch vermisst. Warum aber gerade diese Geschichte, dieser 9. Oktober 89, warum haben Sie jetzt gerade diese Geschichte, dieses Beispiel für Zivilcourage eingeschickt?
Ja, also das hat so seinen Grund. Also einmal muss ich sagen, ich habe mit einer gewissen Hemmung das geschickt, weil ich bin nicht einer, der sagt, ach, was habe ich, wie bin ich couragiert? Ach, man hat doch viel Angst im Leben gehabt. Aber es gibt ja viele Berichte über diese Ereignisse 1989 in Leipzig. Und viele dieser Berichte sind immer so aus der Sicht der Basisgruppen, der Bürgerrechtler, die dann sagen, also wir sind denn zu dem Pfarrer gegangen und der hat uns noch reingelassen. Aber ich dachte, man muss es auch mal beschreiben, wie es denn für uns Pfarrer war. Es war ja auch nicht so ganz furchtbar einfach, sondern wir haben ja auch ein klein bisschen was riskiert. Und die Gemeinsamkeit, das war ja das Gute und Wichtige. Und da habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal so aus der Sicht der Pfarrer, wie wir das erlebt haben mit den Fernsehleuten auf dem Turm.
Geschichtliche Beispiele für Zivilcourage scheinen heutzutage gar nicht mehr so so viel Begeisterung hervorzurufen und auch nicht so viel Verständnis. Wir haben eine Einsendung bekommen von einem alten Herrn, der ganz nüchtern beschreibt, dass seine Mutter zur Zeit des Naziregimes bei einem jüdischen Händler im Laden eingekauft hat. Er lässt es einfach so stehen. Und ich habe einige junge Leute getroffen, die mich gefragt haben, ja, was meint er denn? Was ist denn da Zivilcourage dran? Also, dass da jemand sein Leben riskiert hat, wenn er beim Juden eingekauft hat, das ist heute gar nicht mehr so bekannt und es rückt auch immer stärker ins Vergessen oder in fernere Vergangenheit, was sich 1989-90 abgespielt hat. Und insofern, glaube ich, wollten Sie auch sagen, das war damals auch existenziell, was da passiert ist. Für uns ist es noch gar nicht so lange her, aber für viele junge Leute, Jugendliche, die haben es auch nicht erlebt, für die ist es genauso weit weg wie, ja, Nationalsozialismus oder so. Deswegen ist ganz gut, dass solche Beiträge in diesem Buch drin sind. Wir haben auch ganz andere drin. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen anlesen von einer jungen Frau, Cora Grohmann. Die war zur Zeit der Abfassung dieser Geschichte 17 Jahre alt, ist jetzt 18, wohnt in Dresden und hat geschrieben, die längste Straßenbahnfahrt meines Lebens. Ich lese da nur mal ein paar Sätze draus. Sie beschreibt, dass sie als 13-Jährige in der Stadt Dresden von einem Theaterbesuch nach Hause gefahren ist mit der Straßenbahn und als sie in der Straßenbahn saß, ganz alleine zum Fenster rausgeguckt hat, stiegen 4 junge Leute ein, 2 Frauen und 2 Männer und setzten sich ihr gegenüber. Sie schreibt, ich kann mich nicht exakt erinnern, was er genau sagte, aber kurz darauf fing einer von ihnen an, umgangssprachlich auf mich einzureden. Intuitiv wusste ich, dass das nichts Gutes bedeuten konnte, da die ganze Gruppe mir von Anfang an ein eher mulmiges Gefühl bereitete. Aber mit dem darauffolgenden hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Ob ich denn ein Junge oder ein Mädchen sei, warum ich so hässlich sei, warum ich mich nicht schon längst umgebracht hätte. Die Fragen bohrten sich wie Pfeile in mein sowieso schon geringes Selbstbewusstsein. Mit jeder schien ich kleiner zu werden auf dem gelb gemusterten Straßenbahnsitz. Natürlich konnte ich nichts entgegnen, mir blieb wortwörtlich einfach die Spucke weg. Außerdem war ich den Tränen nahe. Ich war plötzlich wie festgefroren, aufstehen und gehen kam nicht mehr in Frage. Ich hatte Angst vor diesen Menschen, riesige Angst. Fast schon verzweifelt glitten meine Augen durch die grell beleuchtete Straßenbahn, in der sie auf gelangweilte, abwesende Gesichter trafen. Wie konnte es sein, dass diese Menschen nicht sahen oder nicht sehen wollten, in welcher Not ich mich befand? Ich fühlte mich so unfassbar hilflos und allein, den verbalen Attacken schutzlos ausgeliefert. Vor allem ist mir aber bewusst geworden, so schreibt sie am Ende ihres Beitrags, wie privilegiert ich bin, da ich einer solchen Situation erst einmal ausgeliefert war und mich nicht täglich vor Attacken aufgrund meiner Hautfarbe, meiner Herkunft oder meines Aussehens fürchten muss. Diesen Erlebnisbericht widme ich deshalb vor allem den Menschen, die schon oft ähnliche Erfahrungen machen mussten, in der Hoffnung, dass ich auf den Schmerz und auf die Hilflosigkeit aufmerksam machen kann, die mangelnde Zivilcourage für Angegriffene mit sich bringen. Sie als Leser sollten also jetzt gestärkt mit Wachsamkeit, Vertrauen und der richtigen Mischung aus Vorsicht und Mut wieder in Ihren Alltag zurückkehren, in der Hoffnung, dass Sie das nächste Mal derjenige sind, der Gesicht zeigt und nicht einfach nur wegsieht. Finde ich sehr beeindruckend. Sehen, hinsehen, genau hinsehen, das tut der Mann, der auf meiner linken Seite sitzt. Klaus Hopf, Jahrgang 1961, in Plauen im Vogtland geboren. Er hat eine DDR-Abitur gemacht und anschließend eine Ausbildung zum Offizier, genauer gesagt zum Jagdflieger in der Nationalen Volksarmee. Das wäre schon eine Story für sich, Herr Hopf. Ja. 1982 hat er diese Ausbildung abgebrochen und hat für die gesamte DDR ein allgemeines Studienverbot bekommen. Er war dann aktiv in der Oppositionsbewegung der DDR und hat das neue Forum in Plauen im Vogtland mitgegründet. Er hat dann von 1985 an verschiedene Gelegenheitstätigkeiten ausüben müssen, weil er keinen Beruf bekommen hat, nicht regulär arbeiten durfte, beispielsweise als Katechet und Kirchner. Zuvor war in der DDR verschiedentlich künstlerisch gefördert worden, dann aber aus politischen Gründen nicht mehr, wurde fallen gelassen und hat privat studiert, zum Beispiel bei Rolf Andiel. Nach dem politischen Umbruch in der DDR war Klaus Hopf in der Werbebranche tätig, unter anderem später als Maler, freischaffend, beides in verschiedenen Regionen Deutschlands. Seit 2015 ist er wieder zurück in Plauen und betreibt dort eine eigene Galerie.
Ja.
Herr Hopf, die Bilder, von denen jetzt einige schon zu sehen waren, auch noch zu sehen sein werden, also dieses Buch ist reich bebildert, zum ersten Mal, dass ein Lesebuch der Landeszentrale so reich bebildert ist, steht im Impressum mit begleitenden Bildern von Klaus Hopf. Sie haben da auch Wert drauf gelegt. Sie wollten nicht einfach illustriert von Klaus Hopf, sondern mit begleitenden Bildern. Was bedeutet das für Sie? Wo ist da der Unterschied?
Ich denke, dass das ein ganz tolles Projekt ist, dieses Buch. Vor allen Dingen die Breite der Geschichten. Es geht, wie wir ja schon gehört haben, um eine junge Frau in der Straßenbahn. Es geht um Nachkriegsgeschichten, es geht um Wendegeschichten, es geht um unser tägliches Erleben. Und illustrieren heißt aufnehmen, heißt die Geschichten umsetzen. Und dem kann man eigentlich nicht gerecht werden. Und ich fand es auch viel spannender, zu diesen vielen literarischen Vorlagen, die es gibt, eigene Bilder als Beitrag zu stellen und darüber nachzudenken, was bedeutet denn Zivilcourage? Wie lässt sich Zivilcourage in verschiedenen Bildern umsetzen? Zum Beispiel mit dem, was Sie gerade im Hintergrund sehen, Blick in den Spiegel. Was hat ein Blick in den Spiegel mit Zivilcourage zu tun? Zivilcourage ist so ein Thema, wo man mal schnell fertig ist und sagt, ja, ich habe Zivilcourage oder ich habe keine. Aber das Thema hat viel mit Demut zu tun, also mit eigener Demut. Festzustellen, wo stehe ich denn? Wie bin ich unterwegs? Wo liegt meine Kraft und wo liegen meine Ängste? Und deswegen ist der Blick in den Spiegel, der Blick in sich selbst sehr notwendig und deswegen begleitende Bilder, also sozusagen ein eigener Beitrag zum Buch.
Verzweiflung heißt eins Ihrer Bilder. Das nächste. Sagen Sie dazu auch noch was? Warum Zivilcourage mit diesem Bild in Verbindung bringen?
Ich glaube, die Geschichte von der jungen Frau in der Straßenbahn war ganz gut. Verzweiflung ist immer ein Thema von Zivilcourage. Entweder das Opfer ist verzweifelt, weil es keine Hilfe erfährt, oder der, der noch nicht hilft, ist verzweifelt, weil er nicht über seinen Schatten springen kann, seine Angst nicht überwinden kann. Und wie viele, also Zivilcourage ist für mich ein sehr langes Thema. Ich beschäftige mich seit ich Volker Braun begegnet bin mit diesem Höhlengleichen, das Training des aufrechten Gangs vor 30 Jahren. Das ist immer wieder mein Thema und es ist immer wieder auch das Thema des eigenen Scheiterns. Immer wieder aufbrechen, immer wieder vorwärts gehen, immer wieder Mühe geben. Ja, und oft genug ist das eigene persönliche Scheitern dabei. Ne? Es ist so nett, wir sitzen zu dritt hier zu dem Thema Zivilcourage und werden, glaube ich, in unserem Leben genug Geschichten erzählen können, wo wir das selber nicht geschafft haben und wie gehe ich dann damit um. Also ist Verzweiflung ein wichtiger Bestandteil von Zivilcourage für mich.
Ich habe auch noch zwei andere Bilder von Ihnen so ein bisschen im Kopf. Ich glaube, das haben wir nicht mit auf unserer PowerPoint-Präsentation. Das Bild Absprung, haben wir das dabei? Nee.
Doch.
Ja, Absprung. Sagen Sie dazu noch was?
Ja, es ist, also ich bin ja ganz froh, dass dieses Projekt zustande gekommen bin. Dass Sie so offen waren, sich darauf einzulassen. Und in einem sehr dichten Duktus sind über 50 Zeichnungen entstanden, von denen jetzt, ich glaube, 26 in dem Buch sind. Absprung ist auch was. Aufbrechen, das, was in der Kirche passiert ist. Eine Diktatur überwinden, losgehen, vorwärts gehen, aus sich selbst herausgehen, sich selbst überwinden. Und das hat für mich so was mit Absprung zu tun. Man steht eigentlich schon im Abgrund. Man weiß nicht, was passiert, so wie Sie an dem Abend nicht gewusst haben, was passiert, wenn Sie die Leute auf diesen Turm lassen. Und das hat schon was mit, ich springe wohin und ich weiß nicht, wo ich ankomme.
Ja, Sie haben auch vorne auf dem Buch drauf eine Leiter. Haben wir die auch mit? Ich glaube ja, ganz am Anfang. Eine Leiter. Ich weiß nicht, vielleicht eine Staffelei. Oder was auch immer, beteiligt an der Umschlaggestaltung war auch Frau Bernhard, die heute auch da ist und so ganz bescheiden an der Seite sitzt. Die Leiter, hat die für Sie einen besonderen, ist sie für Sie was Besonderes? Ist das ein Symbol?
Also Leitern sind ja, ist auch so ein altes mystisches Symbol, ne? Kommt in der Bibel relativ häufig vor mit dieser Himmelsleiter. Für mich, wie das Bild auch darstellt, ist es eine Leiter, die bricht, aber trotzdem nach oben geht. Und mich interessieren Menschen in Zuständen ganz besonders, wo wir uns entscheiden müssen. Also wo irgendwas bricht. Gehen wir auf eine Leiter hinauf? Wagen wir noch die Stufe, auch wenn es brüchig erscheint? Wagen wir abzubiegen oder fahren wir, bewegen wir uns nicht? Und deswegen ist für mich Leiter, also gerade die zerbrochene Leiter, auch ein schönes Symbol für Zivilcourage, weil es immer darum geht, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Eine Entscheidung dafür oder dagegen. Wogegen auch immer. Ich meine, das ist ja, Zivilcourage ist auch so ein Thema, was immer sehr positiv besetzt ist, aber was auch in seiner Übertreibung zum Beispiel auch kippen kann. Also wenn zu viel Zivilcourage kann auch zur Überwachung führen. Also wenn ich auf meinen Nachbarn so aufpasse, dass der keine Bewegungsfreiheit mehr hat, dann kippt das Thema. Also es ist sehr fragil, so fragil wie die Leiter.
Ich finde, für mich tut sich eine interessante Parallele auf. Wir haben als Jury über die Texte natürlich diskutiert und haben, so wie ich eingangs gefragt habe, auch die Frage gestellt, ist es Zivilcourage, wenn ein Jugendlicher in der Straßenbahn einem älteren Menschen seinen Sitzplatz anbietet? Im Grunde genommen ja nicht nach den Definitionen. Aber wenn sich die Situation entsprechend darstellt, wenn der Junge mit seiner Clique da ist und die alle komisch gucken und ihn auslachen und er macht das trotzdem, dann ist es mehr als Zivilcourage.
Ja, ich denke, man darf auch, es ist immer sehr, ein sehr eigener Maßstab in der Situation. Also ich finde zum Beispiel auch, es gibt ja diesen tollen Teil in diesem Buch von dieser Lebenshilfe in Bautzen, wo dann diese eine kleine kurze Geschichte ist, dass, ich benutze mal das politisch unkorrekte Wort, eine Behinderte einer Krebspatientin übers Gesicht streichelt, die Decke drauflegt und beim Rausgehen das Licht ausmacht und gute Nacht wünscht. Auch das ist Zivilcourage. Das ist eine kurze, erschütternde Geschichte, aber die ist so voller Kraft. Also Zivilcourage ist nicht immer das, wenn man mit der Fahne irgendwo langläuft und ein großes Transparent schwingt, sondern es ist vielmehr das Kleine im Alltag, also wo man auch viel mehr und viel genauer hingucken muss.
Schön, dass Sie das gesagt haben. Als Teilnehmer war eine Gruppe der Lebenshilfe Görlitz, also geistig Behinderte, und die haben aufgeschrieben, was für sie Zivilcourage ist. Also da wurden die Fragen auch entsprechend gestellt. Das ist sehr beeindruckend. Wir haben das also so, wie die es gesagt haben, genauso wiedergegeben und ist schon außerordentlich beeindruckend, was Sie da gesagt haben. Übrigens haben sehr viele junge Häftlinge mitgeschrieben. Wir haben nur einen Beitrag hier mit drin. Der mich auch sehr berührt, wie jemand beschreibt, wie er sich selbst versucht, zu Zivilcourage zu erziehen, sich selbst zu ermutigen, was in den meisten Fällen nicht klappt, aber dann irgendwo an einer kleinen Stelle doch klappt. Und zumindest nimmt er sich vor, couragierter und zivilcouragierter zu sein. Die Texte sind sehr vielfältig, die Bilder auch. Beide sind eigenwillig, Bilder und Texte. Professor Patzelt schreibt am Ende seiner Einführung, nicht jeden Leser wird jeder Text packen, schon gar nicht in der gleichen Weise, trifft auch für die Bilder zu. Doch manche Texte, manche Bilder werden den meisten Lesern noch lange nachgehen, etwa weil sie selbst schocken waren und nun das damalige eigene Verhalten mit dem hier Berichteten vergleichen können. Eine wird in diesem Band, also Bestätigung, der andere Ermutigung, der nächste Hinweise, sich künftig besser machen lässt. Herr Dr. Sievers, Herr Hoff, die heute zur Messe extra gekommen sind, ganz herzlichen Dank. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Buch dann hier oder an unserem Messestand Landeszentrale für politische Bildung mitnehmen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.